Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Freitag, dem 24. April auf Rabe. Bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, wollen wir Antworten auf folgende Fragen finden. Erhalten wir bald Post von Google oder Facebook? Internetaktivisten und Aktivistinnen fordern von sozialen Netzwerken allgemeine Geschäftsbedingungen auf Papier. Was ist aus der sowjetischen Völkerfreundschaft geworden? Wir berichten über den alltäglichen Rassismus gegen Schwarze in Russland. Und im Radioblog fragen wir nicht, wo ist Walter, sondern wer ist Walter? Wir suchen nicht den Walter in den Wimmelbüchern, sondern den Helden von Sarajevo, Walter, den jedes Kind kennt, das in einem sozialistischen Land aufgewachsen ist. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Die EU hat nach stundenlanger Sitzung letzte Nacht neue Maßnahmen gegen das Flüchtlingselend im Mittelmeer beschlossen. Sie hat laut internationalen Medienberichten das Budget für Seenothilfe verdreifacht. Außerdem will sie militärisch gegen Schlepperbanden vorgehen. Einmal mehr betreibt die EU Symptombekämpfung im großen Stil. Sie ändert mit dieser Politik wohl nichts an der Tatsache, dass Hunderttausende von Menschen nach Europa wollen. Gegen die starren Grenzen der sogenannten Festung Europa wird morgen in Bern demonstriert. Verschiedene Flüchtlingsaktivisten und Aktivistinnen rufen zu einer Protestkundgebung am Samstagnachmittag in Bern auf. Die Katastrophe von Rana Plaza jährt sich heute zum zweiten Mal. Am 24. April 2013 stürzte in der Stadt Dhaka in Bangladesch eine Kleiderfabrik ein und tötete dabei über 1000 Menschen. Seither gäbe es zwar mehr Bewusstsein für Sicherheit und menschlichere Arbeitsbedingungen, geändert habe sich für die Betroffenen aber nur wenig. Das berichten Menschenrechtsorganisationen und zahlreiche Medien, wie zum Beispiel Radio SRF. Nach dem Tod der Näherinnen von Benetton, H&M und Co. verpflichteten sich die Kleiderkonzerne zu mehr Verantwortung. Allerdings verlagerten viele ihr Geschäft einfach an andere Orte. Laut der Erklärung von Bern fehlen einem Entschädigungsfonds für die Opfer von Rana Plaza immer noch 6 Millionen Dollar. Viele global tätige Kleider- und Textilunternehmungen seien ihren Versprechungen für finanzielle Unterstützung nicht oder nur ungenügend nachgekommen. Bundesrat Johann Schneider-Ammann habe sich keiner Steuerhinterziehung schuldig gemacht, als er noch das Industrieunternehmen Ammann Group leitete. Das zeigt eine Untersuchung der eidgenössischen Steuerverwaltung. Allerdings hätte der Bund anders entschieden als der Kanton und hätte die Steueroptimierung über Offshore-Firmen in Steueroasen nicht bewilligt. Tatsache ist, der Kanton Bern hat der Ammann Group die Steueroptimierung erlaubt. Trotz Quasi-Freispruch wirft der Fall ein schiefes Licht auf den Schweizer Volkswirtschaftsminister. Bevor er in den Bundesrat gewählt wurde, galt der FDP-Politiker nämlich als Saubermann und patriotischer Unternehmer. Jetzt ist klar, auch der gute Herr Schneider-Ammann wollte dem Volk wertvolle Steuergelder vorenthalten. Die Stadt Bern reagiert auf dem Stauffacherplatz im Breitenrhein-Quartier auf eine Aktion vor einem Monat. Wie sie heute Morgen mitgeteilt hat, will sie den Platz mit zusätzlichen Bänken und einer Tischbankkombination aufwerten. Ende März stellte die dortige Gelateria Stühle und Bänke auf den Platz. Sie musste diese allerdings wieder entfernen, weil die Gewerbepolizei intervenierte. Es gab keine Bewilligung. Offenbar hat sich die Stadt nun mit Organisationen aus dem Quartier getroffen und sich auf kurzfristige Maßnahmen geeinigt. Weiter bestehen dürfen die sogenannten Urban Gardening Behälter. Zudem installiert die Stadt nach Pfingsten städtische Blumenschalen. Zum Wetter. Morgen Samstag nimmt die Bewölkung in der Region Bern massiv zu. Vereinzelt kann mit Regen gerechnet werden. Das Thermometer zeigt höchstens noch 17 Grad. Übermorgen zeigt sich dann wieder öfters die Sonne. Es kann aber auch regnen und sogar Gewitter geben. Das bei bis zu 19 Grad. Die nächste Woche beginnt mit schönem Wetter für diejenigen, die ein bisschen Regen schätzen. Am Montag regnet es nämlich den ganzen Tag. Für diejenigen, die sonniges Wetter als etwas Schönes betrachten, für die gibt es dann Hoffnung ab Dienstag.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wenn wir ein Konto auf YouTube bzw. Google, Facebook oder einem anderen sozialen Netzwerk eröffnen, dann willigen wir damit auch ein, dass das Netzwerk unsere Benutzerdaten sammelt. Mit diesen persönlichen Daten wird im Internet viel Geld verdient. Facebook und Google zum Beispiel verwenden die Benutzerdaten, um ein maßgeschneidertes Werbeprofil der Benutzerinnen zu erstellen. In der Schweiz soll das Datenschutzgesetz nun verschärft werden. Der Bundesrat hat dem Bundesamt für Justiz den Auftrag gegeben, einen entsprechenden Entwurf auszuarbeiten. Unser Praktikant Jonas Jakob hat die Details.
Ein Beispiel für die Verschärfung ist der Datenbrief. Ein solcher wird aktuell von der Piratenpartei gefordert. Sie kämpft an vorderster Front für eine Verschärfung des Datenschutzgesetzes. Stefan Töni, Co-Präsident der Schweizerischen Piratenpartei, erklärt, warum es seiner Meinung nach einen Datenbrief braucht.
Also ein wichtiger Punkt für uns ist, dass die Internetbenutzer, die Konsumenten überhaupt sehen, was denn Probleme beim Datenschutz sind. Und zu diesem Zweck soll es einen Datenbrief geben. Das heißt, jeder Konsument bekommt jedes Jahr einen Brief von jeder Firma, die Daten über ihn speichert, und von jeder Behörde, die Daten über ihn speichert, der alle Daten auflistet, die über ihn gespeichert werden. Und so hat er bessere Kontrolle darüber, wer Daten hat und wer eben keine haben darf.
Verantwortlich für den Datenschutz in der Schweiz ist Hans-Peter Thür. Der Rechtsanwalt kämpft seit Jahren für strengere Gesetze und könnte sich eine Einführung eines Datenbriefes durchaus vorstellen.
Wie die Transparenz verbessert werden kann angesichts der stetig zunehmenden Datenmenge, das ist ein zentraler Punkt. Und welcher Weg dann der richtige ist, das bleibt noch abzuwarten. Der Datenbrief, so wie das die Piratenpartei vorschlägt, ist eine Idee, aber es gibt noch natürlich eine Reihe von anderen Möglichkeiten. Und wichtig ist, dass das einfach nachvollziehbar ist für die Nutzer und auch mit möglichst wenig Bürokratie umgesetzt werden kann.
Erst im Jahr 1993 trat das eidgenössische Bundesgesetz über den Datenschutz in Kraft. Vor 4 Jahren beschloss der Bundesrat, das Datenschutzgesetz den neuen technologischen Möglichkeiten und den damit verbundenen Anstieg an Personendaten anzupassen. Diesen Entscheid bekräftigte der Bundesrat nun. Und bis spätestens Ende August 2016 soll das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement einen Vorentwurf für eine Revision des Datenschutzgesetzes vorlegen. Auch der im November abtretende Datenschützer Hans-Peter Thür hat in den vergangenen 14 Jahren für eine Verschärfung des Datenschutzgesetzes gekämpft. Auf die Frage, ob es ihn wurmt, dass die geplanten Verbesserungen des Datenschutzes erst nach seiner Zeit eintreten, sagt Hans-Peter Thür:
Also es befriedigt mich, dass steht der Tropfen auch hier offenbar den Stein höhlt, dass meine Bemühungen seit Jahren, hier Druck zu machen, das Gesetz zu verbessern, dass das endlich Früchte trägt. Und insofern überwiegt das positive Gefühl umso mehr, als ich realistischerweise davon ausgehen muss, dass möglicherweise nicht einmal mein Nachfolger davon profitieren wird, weil die Gesetzesmühlen, die malen hier sehr langsam und ich gehe nicht davon aus, dass ein verschärftes Gesetz vor den nächsten 5 Jahren in Kraft treten wird.
Der Bundesrat will mit der Revision des Datenschutzgesetzes dem zukünftigen Datenschützer mehr Macht ermöglichen. Zurzeit ist Hans-Peter Thür sehr auf die Kooperation der mutmaßlichen Übeltäter angewiesen. Einem zukünftigen Datenschützer wünscht der Bundesrat höhere Befugnis zur Informationsbeschaffung. Man könnte ihm etwa das Recht einräumen, Akten zu konfiszieren. Oder ihm wäre erlaubt, die Rechtmäßigkeit einer Datenbearbeitung direkt an den Computern der Verdächtigten zu testen. Ob unsere Daten in absehbarer Zeit besser geschützt werden, hängt nicht nur von den langsamen Gesetzesmühlen ab, sondern auch von der zukünftigen politischen Stimmung in der Schweiz.
Wenn man die Reaktionen aus der Wirtschaft, aus den interessierten Kreisen anschaut, dann muss man skeptisch sein, ob das überhaupt je so weit kommt. Es gibt Leute aus den bürgerlichen Parteien, die unverhohlen sagen, es braucht gar keinen Datenschutz, es gäbe genügend rechtliche Möglichkeiten, um für die Bürger ihre Rechte wahrzunehmen. Also da diese Entscheidung ist überhaupt noch nicht gefallen, dass am Ende dann wirklich ein schärferes und besseres Datenschutzrecht resultieren wird.
Sagt der eidgenössische Datenschützer und Öffentlichkeitsbeauftragte Hans-Peter Thür.
Rabe Info.
Als die osteuropäischen und zentralasiatischen Länder wie Russland, Ukraine, Georgien, Usbekistan und Kasachstan noch Sowjetunion hießen, war die Völkerfreundschaft groß angesagt. Das heißt, alle Menschen dieses Planeten, die sich mit der Sache des sowjetischen Sozialismus anfreunden konnten, waren willkommen. Zum Beispiel als Studierende an den sowjetischen Hochschulen. Sie kamen und wurden offiziell mit offenen Armen empfangen. Rassismus gab es im Sozialismus nicht. Wie sieht es heute aus im nationalistischen Russland von Putin? Das fragte die Ethnologin und Journalistin Svetlana Boltowskaja von Radio Dreieckland Freiburg. Sie sprach mit Betroffenen.
Ich sprach mit ehemaligen Studenten, die in Moskau und St. Petersburg lebten. Und mein erster Gesprächspartner war Romy Kumi aus Ghana. Er war in den letzten Jahren Leiter eines antirassistischen Zentrums in Moskau. Er erzählt über die Situation in der russischen Hauptstadt.
You know, the life in Moscow is very difficult for foreigners, especially if you are black. You are being discriminated in anything that you do.
Das Leben in Moskau ist sehr schwierig für Ausländer, besonders wenn sie schwarz sind. Sie werden diskriminiert in allem, was sie tun. Wenn sie einen Job suchen, egal was für eine Qualifikation sie haben. Sie kriegen nie einen Job, der ihren Qualifikationen entspricht. Man gibt ihnen nur einen Donkey-Job. Aber die meisten Afrikaner sind hier Flüchtlinge. Sie haben keinen Platz, wohin sie gehen können. Schwarze Leute werden auf der Straße fast jeden Tag verprügelt. Eigentlich ist der Rassismus hier sehr stark. Die rassistischen Angriffe sind so, dass 60% der Opfer sterben. Nur 40% überleben, weil, wenn Skinheads schlagen, verwenden sie Stiefel, treten mit denen auf den Kopf. In St. Petersburg fingen sie an zu schießen. Das russische Bildungssystem im Vergleich ist billiger. Wenn ein afrikanischer Student eine Möglichkeit hat, eine günstige Ausbildung zu erhalten, denkt er, okay, lass mich freiwillig hingehen. Wenn ich nicht getötet werde, werde ich überleben und ein Diplom haben. Aber die meisten Flüchtlinge wollen nicht hierher kommen, um hier zu bleiben. Sie kommen nur vorübergehend. Die Flüchtlinge wissen über rassistische Angriffe hier. Aber sie hoffen, dass sie hier bei der UNO registriert werden und es nicht lange dauern wird, bis sie in ein anderes Land umgesiedelt werden. In ihrem Land herrscht ein Krieg und wenn du vom Krieg fliehst und eine Möglichkeit hast, nach Russland zu kommen, denkst du nicht daran, dass Russland Land hat Skinheads, die Menschen töten. Wir haben Leitfaden auf das Papier gedruckt, die wir Flüchtlingen geben, die zu uns zum ersten Mal kommen. Wenn Sie Ausländer sind, gehen Sie in der Nacht nicht zu Fuß. Gehen Sie in der Nacht nicht allein raus. Und wenn Sie mit dem Bus fahren, stehen Sie immer im Bus, sitzen nicht und behalten alles im Auge. Wenn Sie sehen, dass eine Gruppe von Jugendlichen in den Bus einsteigt, gehen Sie an der nächsten Haltestelle raus und nehmen einen anderen Bus wieder. Wenn Sie in der Bahn oder U-Bahn sind, schauen Sie, ob ein Fernsprecher in der Nähe von Ihnen ist, damit Sie im Falle eines Angriffs in der Lage sind, mit dem Fahrer zu kommunizieren. Gehen Sie immer dorthin, wo ein Polizist ist. So sind unsere Leitfaden, die wir geben. September ist die Zeit, in der neue Studenten kommen, die sich noch nicht auskennen. Und diese Skinheads wissen das und starten ihre Angriffe.
Drame aus Guinea studiert in Voronisch und Moskau. Heute lebt in Frankreich. Drame erzählt uns über seine Erfahrung als Student in Russland.
Und dann hörten wir über den Faschismus. Er war ein anderes Problem. Als wir über Skinheads zum ersten Mal hörten, hatte man einen Jungen aus Marokko zusammengeschlagen. Alle hatten Angst, weil, wenn wir spazieren gingen, schauten uns Leute auf der Straße, im Bus so an, als ob sie nie im Leben Menschen mit schwarzer Hautfarbe gesehen hätten. Manche zeigten auf uns mit ihrem Finger, manche lachten. Habt ihr euch nicht gewaschen? Wascht ihr euch überhaupt? Wir verstanden das nicht. Das war ein großer Schock. Vom Studentenheim bis zu Warschawskaja sind 2 Stunden Fahrt. Du musst mit dem Bus und mit der Metro fahren. Die Wahrscheinlichkeit, Skinheads zu begegnen, ist 70%. Manchmal kommst du zum Unterricht und dein Hemd ist zerrissen. Du musst kämpfen, wenn du an die Universität fährst, und wenn du zurückfährst, musst du auch kämpfen. Ich kann nicht zählen, wie viele Male ich angegriffen wurde, die ganze Zeit.
Wer mehr zu Rassismus gegen Afrikaner und Afrikanerinnen in Russland erfahren möchte, dem sei das Buch von Svetlana Boltowskaja empfohlen. Es heißt Bildungsmigranten aus dem subsaharischen Afrika in Moskau und St. Petersburg. Selbst- und Fremdbilder. Und ist letztes Jahr im freiburgischen Centaurus Verlag erschienen.
Rabe Info Radioblog.
Fragen Sie einmal einen Chinesen oder eine Chinesin, ob er oder sie Walter kennt. Zu Ihrem Erstaunen wird er oder sie Ihnen die Frage vermutlich mit Ja beantworten. Und wird dabei nicht Walter den Weltenbummler meinen, den viele von uns als Kinder auf den großformatigen, detailreichen Wimmelbildern gesucht haben? Nein, in Verbindung bringen wird er oder sie den Namen mit dem Gesicht des jugoslawischen Schauspielers Bata Živojinović. In unserem heutigen Radioblog verfolgt Lucia Vasella für uns die Spuren der sozialistischen Kultfigur Walter, die sie zunächst zum Beginn des sozialistischen Jugoslawien, dann nach China und wieder zurück zum Bosnien-Herzegowina von heute führen wird.
Das ist Walter. Steht auf einem Transparent, aufgehängt an einem Geländer der Eifelbrücke über dem Fluss Miljatska in Sarajevo. Da fragt man sich als deutschsprachige Ausländerin sofort, was es mit diesem Walter auf sich hat. Das Transparent entdecke ich vor 4 Jahren, als ich für einen längeren Aufenthalt in der bosnischen Hauptstadt bin. Seither begegnet mir das Phänomen Walter immer wieder auf meinen Recherchen und Reisen auf dem Balkan. Es ist Zeit, den Hintergründen von Walter einmal nachzugehen. Der Kult um Walter hat seinen Ursprung in den letzten Zügen des Zweiten Weltkriegs, vor ziemlich genau 70 Jahren also. Sarajevo im April 1945. Die strategisch wichtige Stadt wird von den deutschen Nazis besetzt. Doch sie geraten zunehmend in Bedrängnis.
Mit dem Verlust von Belgrad und wegen des Vordringens der russischen Truppen im Norden und der jugoslawischen Partisanen im ganzen Land sind unsere Stellungen am Balkan stark bedroht. Unter unserer Kontrolle befindet sich nur noch der Raum südlich der Donau. Wenn auch dieser abgeschnitten wird, ehe sich die Truppenteile des Generals Leer zurückziehen, sind die Armeen der Gruppe E eingekesselt.
In der Stadt machen antifaschistische Widerstandskämpfer im Untergrund den Nazis zu schaffen. Die Partisanen. Ihr Anführer, der 25-jährige Wladimir Peric, besser bekannt unter dem Codenamen Walter. Die Gruppe operiert spionageartig, versucht die deutschen Truppen zu sabotieren. Verzweifelt suchen die Deutschen nach Walter.
Wie lange sind Sie schon hinter Walter her?
Ein Jahr. Über ein Jahr stand auf dem Führer.
Und was haben Sie bisher über Walter erfahren?
Nichts.
Die Partisanen konnten Sarajevo schließlich am 6. April 1945 von den Deutschen befreien. Walter selbst kam dabei ums Leben. So zumindest erzählt der jugoslawische Partisanenfilm Walter verteidigt Sarajevo aus den 70er Jahren die Legende von Walter und macht ihn damit zu einer Kultfigur. Und nicht nur das. Der Film setzt den Anführer des kommunistischen Widerstands mit der Stadt Sarajevo gleich. Die Stadt steigt also ebenso zum Helden auf.
Jetzt, wo ich gehen muss, weiß ich, wer er ist.
Sie wissen, wer Walter ist? Sagen Sie mir sofort seinen Namen.
Ich werde ihn Ihnen zeigen. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Der Satz «Das ist Walter» wird zum Synonym für die Unbesiegbarkeit der Stadt. In Ex-Jugoslawien gibt es wenige, die diesen Film nicht kennen. Doch noch bekannter ist er in China.
He's my hero in my heart. No, a lot of Chinese person know him. He's very famous in Chinese.
Man sagt, über 3 Milliarden Chinesinnen und Chinesen hätten den Film in den letzten 40 Jahren gesehen. Und die Figur Walter ist mit dem Schauspieler Bata Živojinović verschmolzen. Sein Gesicht ziert Etiketten von Bierflaschen der Marke Walter und Kinder und Straßen wurden nach Walter benannt. Ein möglicher Grund für diesen Hype, der Heldenfilm schloss an die Tradition der chinesischen Ritterfilme an. Diese wurden in den 70er Jahren während Maos Kulturrevolution aber verboten. Die Chinesen hatten mit Walter also einen neuen Ritter gefunden. Zurück in Ex-Jugoslawien. In den 80er Jahren verlieh die beliebte Punkband Zabranjeno Pušenje, zu Deutsch Rauchen verboten, Walter einen neuen Popularitätsschub. Die regierungskritische Band nannte ihr erstes Album «Das ist Walter», distanzierte sich aber vom sozialistischen Mythos um Walter und sang stattdessen «Ich werde nicht Statist spielen» in einem Propagandafilm der Regierung.
Neću da budem statist u životu i u kinu. Neću da budem švabo, švabo da budem neću.
Auch heute noch bedient sich die Popkultur in Bosnien-Herzegowina der Figur Walter. Erst ein paar Jahre alt ist der Song Walter der Dub-Band Dubiosa Kollektiv. Walter wird zurückkehren und all eure Mütter ficken. Im Song wird Walter zum Symbol für das sinnlose Warten auf einen Erlöser. Heute kommt kein Walter mehr, um eure Probleme zu lösen. Jeder von euch ist ein Walter, rappen die Jungs von Dubiosa Kollektiv. Eine Aufforderung also, Selbstverantwortung zu übernehmen. Sie ist bitter nötig, denn Sarajevo und ganz Bosnien-Herzegowina ist schon lange nicht mehr unbesiegbar. Seit dem letzten Bürgerkrieg vor 20 Jahren bedrohen nicht nur ethnische Spannungen, sondern vor allem auch Korruption und eine Arbeitslosenquote von über 40% den Zusammenhalt des Landes und vor allem seine Annäherung zu Europa. Ein erstes Mal erhört wurde der Aufruf der Band im Februar vergangenen Jahres, als Zehntausende von Protestierenden in verschiedenen Städten in Bosnien neue Reformen und den Rücktritt ihrer Regierung forderten. Das war ein historisches Ereignis, aber davon wird es noch viele brauchen, bis Sarajevo wieder zu einer heldenhaften Hauptstadt aufsteigt.
Eine schöne Stadt, Bischof.
Ja, und unruhig. Höchste Zeit, dass sie gebändigt wird.
Der Partisanenfilm «Walter verteidigt Sarajevo» kann auf YouTube angeschaut werden auf tv.rabe.ch. Im Beitrag hörten Sie außerdem Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Walter von Andrei Acin.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 24. April auf Rabe. Auf www.rabe.ch gibt es sämtliche Infosendungen als Podcast und dort finden Sie immer auch weiterführende Internetlinks zu unseren Themen. Heute gibt es dort zum Beispiel ganz viele Links zu Walter-Songs. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir mit dem Literaturprofessor Philipp Tyson über die Kultur der Außerirdischen und hören uns dazu den spacigen Soundtrack von BitTuner an. Beigetragen zu dieser Sendung haben Svetlana Boltowskaja von Radio Dreieckland Freiburg, Lucia Vasella und Jonas Jakob. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.